Ja, in den Medien, da müssen wir immer wieder von Familiendramen lesen. Und so auch im Januar 2020 in Hanau, da stand dann in den Medien, dass ein Vater seinem Sohn gedroht hat, ihn zu enterben. Also die hatten irgendwie Streit und er hat gesagt, ich werde dich enterben. Das ist ja ein gutes Druckmittel. Der Vater war 71, der Sohn irgendwie 36. Und das Ganze ist dann vollkommen eskaliert. Der Sohn zückt ein Messer oder sogar zwei und ersticht seinen Vater. Er bringt seinen eigenen Vater um. Ja, das Streit, das Unfriede, da kommt Geld ins Spiel und da kommt Gewalt und da führt es sogar zum Mord. Und das innerhalb einer Familie. Also normal, also außerhalb der Familie ist es ja auch schlimm, wenn jemanden umbringt, Gewalt anwendet. Aber innerhalb der Familie, der Sohn bringt den Vater um. Das ist doch absolut krass. Und sowas ist eigentlich typisch Mensch. Weil wenn wir in die Bibel schauen, begegnet uns das direkt auf den ersten Seiten. Kain bringt seinen Bruder Abel um. Das war das erste Familiendrama. Und viele weitere mussten ja bis heute folgen. Und auch im Hause Davids kam es zu einem Familiendrama, wo sich der Sohn gegen den Vater erhebt. Familiendrama im Königshaus. Das ist auch heute das Thema. Familiendrama im Königshaus. Und wir haben heute einen längeren Text vor uns, mehrere Kapitel, ich glaube es sind 79 Verse, also wir werden nicht jeden einzelnen so ausführlich betrachten, aber den roten Faden hoffentlich auf jeden Fall herausfinden können. 2. Samuel 16, Abvers 15 bis Kapitel 19, Vers 4, das soll uns heute beschäftigen. Aber einmal noch nicht die nächste Folie machen, ihr wisst, was jetzt kommt, jetzt machen wir erstmal den Überblick, den Aufbau über die beiden Samuel-Bücher. Wer weiß denn noch, wie viele Blöcke es da so gab? Wir haben es mehrmals schon angesprochen. Wie viele Blöcke hat dieses Doppelbuch, 1. und 2. Samuel? Mutig, einfach raus. Michi, du hast letztes Mal gemacht, du musst es wissen. 6, genau. Und worum dreht sich jeder einzelne Block? Worum geht es in 1. Samuel oder in 2. Samuel ganz stark? Ich glaube, wir müssen die Folie häufiger noch zeigen, damit sie in Fleisch und Blut übergeht. Also es geht um die Monarchie, um das Königtum in Israel. Und klingelt jetzt so ein bisschen, ja, so langsam. Also vielleicht kannst du die Folie mal anwerfen. Also das ist die Folie, ne? Also der Aufbau der beiden Bücher. Und es dreht sich um die Monarchie. Vorbereitung der Monarchie, die Einführung der Monarchie, die Übergangszeit in der Monarchie, dann ist 1. Samuel vorbei. Dann viertens die Festigung der Monarchie, fünftens die Gefährdung der Monarchie und dann so ein kleiner Anhang, Rückblick und Ausblick. Und wir befinden uns jetzt in Punkt 5 in der Gefährdung der Monarchie. Turbulente Thronfolgegeschichten unter David. Ja, da geht es jetzt leider drunter und drüber. Und das Königtum ist gefährdet. Das werden wir heute auch ganz, ganz besonders sehen. Heute geht es um David und Absalom. Ich habe es ja gesagt, da wendet sich ein Sohn gegen seinen Vater, Absalom gegen König David. Wer war denn überhaupt Absalom? Und was hat er getan? Lass uns mal kurz zusammentragen, was wir so in den letzten 2 Bibelabenden betrachtet haben oder was euch sonst zu Absalom einfällt. Also, womit beginnt es? Wer ist das? Was hat er gemacht? Und so weiter. Davids Sohn, genau. Der hat seinen Halbbruder Amnon ermordet. Genau, Amnon hat die Schwester Tamar vergewaltigt und der Zorn von Absalom ist dementsprechend auch gerechtfertigt. Und er hasst Amnon und er lässt ihn töten, also den Halbbruder. Ne? Was passiert daraufhin? Der musste abhauen, ne? Weil er ja Blutschuld auf sich geladen hat. Absalom muss fliehen, lebt 3 Jahre in Geshur, also weit weg. So, und dann kommt jemand, der sich für ihn einsetzt und ihn zurückholen will. Wer war das? Joab, genau. Das war der Heerführer, der oberste, der Verteidigungsminister, könnte man sagen. Der setzt sich bei David ein für Absalom und sagt, hey, hol ihn noch zurück. Absalom kommt dann zurück, darf aber nicht bei David wohnen und David will ihn auch gar nicht sehen. Das heißt, er wohnt 2 Jahre dort in Jerusalem, aber ohne David zu begegnen. Dann kommt wieder Joab ins Spiel und sagt: Wollen wir ihm nicht noch eine zweite Chance geben, sagt er, der arme Absalom. Und er initiiert ein Treffen zwischen David und Absalom. Und die beiden kommen dann auch zusammen. Und man denkt, ja, jetzt ist doch alles gut. Aber nein, was startet Absalom direkt nach diesem Treffen? Eine Revolution, genau. Er fängt an, die Macht seines Vaters zu untergraben mit diesen separaten Treffen und so weiter. Und er startet eine Verschwörung. Und dann wird es so stark, der Gegenwind gegen David, dass David fliehen muss aus Jerusalem, weil er da jetzt keine offene Schlacht, kein Massaker in Jerusalem haben wollte. Und dann, als David abzieht, dann kommt noch ein letzter Punkt, der wichtig ist für heute. Dann fällt David noch ein guter Schachzug ein. Wie versucht er, irgendwie etwas gegen Absalom in der Hand zu haben? Wen installiert er wo? Weiß das vielleicht noch jemand? Habe ich was gehört? Was klang so halb richtig? Hushai, genau. Der Hushai, der wird von David zu Absalom geschickt, mit dem Ziel, alles dort zu zerstören und für David Politik zu machen. Also er installiert dort einen Spion, einen Doppelagenten sozusagen. Und dann betet er noch zu Gott und sagt: Bitte Gott, mach, dass Hushai den Rat von Ahitophel, das war der Superberater, dass er den zunichte macht, weil der immer so gute Ideen hat. Er soll die kaputt machen, damit Absaloms Königreich eben, oder ja, diese Revolution scheitert. Ne? Also der Hushai, der wird heute noch häufiger vorkommen. Okay, so viel einmal zum Hintergrund. Irgendwann, bald ist ja vorbei im Samuel, aber dann haben wir die Übersicht richtig gut drauf. Erster Punkt für heute, Pläne durchkreuzt. Ja, Kapitel 16, Vers 15 bis 17, 29. Pläne durchkreuzt. David muss also fliehen aus Jerusalem und er schickt dann diesen besagten Hushai zu Absalom. Und das war ein cleverer Schachzug. Er schickt dann ihn als Doppelagenten hin und er soll so tun, als ob er Absaloms Berater wäre. Aber in Wirklichkeit ist er ja Davids Berater. Das heißt, er soll Tipps geben für Absalom, was er machen soll, die aber eigentlich gut für David sind. Das ist schwierig, man muss das ja sehr gut dann irgendwie verkaufen, dass Absalom das ja abnimmt. Er kann ja nicht einfach sagen, hey, wir verschonen David, dann wird er sagen, danke für den tollen Tipp und wird ihn wahrscheinlich beseitigen. Also er muss das sehr, sehr clever machen. Und er sollte einfach immer das Gegenteil quasi sagen, was dieser Ahitophel sich da ausgedacht hat. Und wir werden sehen, der Plan funktioniert tatsächlich. Absalom kommt nach Jerusalem, er richtet sich gerade neu ein und dann trifft er auf Hushai, also der läuft ihm irgendwie über den Weg und er wundert sich, warte mal, Hushai, das war doch ein richtig guter Freund von meinem Vater, von David. Und deswegen wird Absalom hellhörig. Mir fällt gerade auf, dass wir den Text gar nicht gelesen haben. Das machen wir jetzt einfach mal direkt, damit ihr wisst, dass ich mir das nicht ausgedacht habe. Also, Entschuldigung, 16 ab Vers 15 bis 19, diese fünf Verse. Absalom aber und alles Volk, die Männer von Israel, kamen nach Jerusalem und Ahitophel war bei ihm. Und es geschah, als Hushai, der Akita, der Freund Davids, zu Absalom kam, da sagte Hushai zu Absalom: Es lebe der König, es lebe der König. Und Absalom sagte zu Hushai: Das ist also deine Liebe zu deinem Freund, also zu David? Warum bist du nicht mit deinem Freund gegangen? Und Hushai sagte zu Absalom: Nein, sondern wen der Herr erwählt hat und dieses Volk und alle Männer von Israel, dem will ich angehören und bei ihm will ich bleiben. Und zum anderen, wem sollte ich dienen, etwa nicht vor seinem Sohn? Wie ich vor deinem Vater gedient habe, so will ich auch vor dir sein. Ja, also das ist der Dialog von Absalom und Hushai. Und Hushai grüßt ihn und sagt so, es lebe der König, wiederholt das auch noch. Und Absalom nimmt ihm das nicht so richtig ab. Er merkt, da ist irgendwas im Busch und fragt so nach seiner Loyalität zu David. Er macht sich so ein bisschen lustig und sagt, ne, das ist deine Loyalität, schwieriges Wort. Du bist ja ein ganz treuer Gefährte von meinem Vater und will dann wissen, warum er nicht mehr zu David hält. Und Hushai antwortet hier sehr clever. Er bezeichnet Absalom als rechtmäßigen König, also er wurde von Gott und vom Volk eingesetzt. Und er sagt, ja, dann muss ich ja auch diesem König dienen. Und er sagt nicht, nein, ich bin gar nicht Freund von David, er bestätigt das eigentlich sogar, aber sagt, okay, jetzt habe ich dem Vater gedient und jetzt ist halt der Sohn König und dann diene ich auch dem König. Also ist ja logisch, ich diene euch sozusagen beiden, aber jetzt eben Absalom. Und Absalom ist da irgendwie auch zufrieden damit, akzeptiert ihn als Berater, hätte auch schief gehen können, er hätte ihn auch als Spion entlarven können. Ja, und dann kommt Vers 20 und Absalom sagte zu Ahitophel, gebt einen Rat, was wir tun sollen. Und Ahitophel sagte zu Absalom, geh zu den Nebenfrauen deines Vaters ein, die er zurückgelassen hat, das Haus zu hüten. Wenn dann ganz Israel hört, dass du dich bei deinem Vater stinkend gemacht hast, werden die Hände all derer, die mit dir sind, stark werden. Da schlug man für Absalom das Zelt auf dem Dach auf und Absalom ging ein zu den Nebenfrauen seines Vaters vor den Augen von ganz Israel. Der Rat Ahitophels aber, den er in jenen Tagen gab, war, als wenn man das Wort Gottes befragte. So viel galt jeder Rat Ahitophels sowohl bei David als auch bei Absalom. Also, Huscheis Auftrag war, zerstöre den Rat von Ahitophel. Und jetzt tritt der Ahitophel auf, der Superratgeber, und Huschai soll ja die Pläne kaputt machen. Und Absalom fragt dann Ahitophel, was er ihm grundsätzlich rät. Also, wir sind gerade angekommen, was machen wir jetzt? Sag mal irgendwas, sag mal etwas Schlaues. Also, was ist die erste Amtshandlung, könnte man sagen? Und Ahitophel hat da eine Idee. Er sagt, Absalom soll mit den Nebenfrauen, diese 10 Frauen, die Absalom, die David zurückgelassen hatte bei der Flucht, Absalom jetzt schlafen. Und die sollen jetzt also Absaloms Geliebte werden. Warum? Also er sagt das ja auch, das Volk soll das mitkriegen und das ist ja eine Demütigung für David und auch für die Frauen. Und gleichzeitig sagt er, ist es eine Stärkung für Absaloms Armee. Wenn die das hören, dass er sich so unbeliebt bei David gemacht hat und sowas riskiert hat, dann wird das den Mut der Absaloms Soldaten nochmal richtig steigern. Also die eigene Armee soll dadurch gepusht werden. Und das sehen wir auch heutzutage immer wieder bei Kriegen. Das ist ein beliebtes Mittel im Krieg. Ja, wenn dann die Soldaten dann in das Land kommen, wird ja sehr, sehr Schlimmes mit den Frauen und Kindern gemacht. Genau deswegen, um das Volk zu brechen, um es richtig zu demütigen. Und damals war das auch so, wer mit der Frau des Königs schlief, sagte damit automatisch, ich bin der neue König. Weil wenn mir die Frau gehört, gehört mir auch das Königreich. Und genau das wollte Absalom damit ausdrücken. Ich schlafe mit den Frauen von meinem Vater und mache mich dadurch bei meinem Volk irgendwie beliebt für diese Gräueltat. Und er zerschneidet aber auch eigentlich das Tischtuch komplett, weil Versöhnung war dann eigentlich komplett unmöglich. Und er bekräftigt dadurch auch seinen Herrschaftsanspruch. Wenn ich das tue, ich bin der neue König. Absalom fand die Idee klasse von Ahitophel. Er setzt die Idee um, baut ein Zelt auf dem Dach auf, damit es auch alle mitkriegen, das ganze Volk. Und dort schläft Absalom mit den Frauen seines Vaters. Das ist natürlich ein krasser Bruch von gefühlt sämtlichen Geboten aus der Bibel, eine abscheuliche Tat und das Ganze noch in aller Öffentlichkeit. Also ganz Israel bekommt es mit. Und spannend ist hierbei, das ist eine Erfüllung aus 2. Samuel 12. Da haben wir nämlich die Verse 11 und 12, als David Ehebruch mit Bathseba begangen hat und Nathan, der Prophet, kommt und ihm die Strafe Gottes ankündigt für den Ehebruch. Da heißt es, so spricht der Herr, siehe, ich lasse aus deinem eigenen Haus Unglück über dich erstehen und nehme deine Frauen vor deinen Augen weg und gebe sie deinem Nächsten, dass er bei den Frauen liegt, vor den Augen dieser Sonne. Denn du hast es im Verborgenen getan. Ich werde dies tun vor ganz Israel und vor der Sonne. Und wir merken, das ist wortwörtlich in Erfüllung gegangen. Unglück aus dem eigenen Haus, das ist Absalom, deine Frauen vor deinen Augen weg, das sind diese 10 Frauen, gebe sie dem nächsten Absalom und er liegt bei ihnen vor den Augen dieser Sonne, also in der Öffentlichkeit. Genau das ist auch eingetroffen. Das war die Strafe für Davids Ehebruch mit Bathseba. Natürlich, also es ist ja von Gott angekündigt, diese Strafe, aber das entschuldigt natürlich nicht die Schuld, die Sünde von Absalom. Also man kann jetzt nicht sagen, ja, es war ja von Gott angekündigt, also konnte Absalom ja nichts dafür und es ist ja irgendwie zu entschulden. Nein, überhaupt nicht. Absalom hätte auch Nein sagen können, hätte es auch nicht machen müssen. Also ist es natürlich seine eigene Schuld. Aber was feststeht ist, Gottes Vorhersagen, die treffen immer ein. Und ganz genauso wie Gott es gesagt hat, genauso wie er es formuliert hat, das sehen wir durch die ganze Bibel. Gott steht zu seinem Wort und da können wir uns auch sicher sein. Wenn Gott uns etwas verheißt, dann meint er das so, dann wird es auch eintreffen. Ob das jetzt ist oder in 50 Jahren oder meinetwegen auch in 100 oder in 200 Jahren, es wird eintreffen, weil Gott nicht lügen kann. Und dann erfahren wir noch eine interessante Information über Ahitophel, über den Berater. Es heißt hier im Text, dass sein Rat damals bei David und bei Absalom so wichtig war wie Gottes Rat. Das ist krass, oder? Also das ist natürlich eine vollkommene Überhöhung von einem Menschen, weil ein Mensch steht niemals auf der Ebene von Gott. Aber es zeigt einfach nur, wie gut Ahitophels Ratschläge waren. Also er hat offensichtlich sehr, sehr gute Ratschläge gegeben, nur die Menschen haben ihm viel zu viel zugetraut. Sie dachten quasi, das wäre so wichtig, als ob Gott es gesagt hätte. Das darf natürlich niemals sein, aber es zeigt die Stellung von Ahitophel. Und Ahitophel war übrigens der Großvater von Bathseba. Auch eine ganz spannende Information. Er war also schon ein alter Mann und der Großvater von einer von Davids Frauen, der Ahitophel. Ahitophel war offensichtlich ein intelligenter Mensch. Er hatte immer richtig gute, also militärische und politische Ratschläge. Also er konnte die Lage einschätzen, er hatte gute Ideen, er wusste, wie man Probleme lösen konnte. Es war ein richtig schlauer Mann. Das Problem war oder ist, Intelligenz ist nicht das gleiche wie moralische Integrität. Und wir sehen, dass Ahitophel war ein sehr schlauer Mann und er gibt einen sehr dummen Ratschlag, einen fürchterlichen Ratschlag, damit den Frauen Davids zu schlafen. Politisch, militärisch mag das vielleicht irgendwie Sinn ergeben, aber moralisch aus der Perspektive Gottes ist das natürlich eine Vollkatastrophe. Also Intelligenz bedeutet nicht oder ist nicht gleichzusetzen mit Moral. Und das sehen wir bei Ahitophel. Leider war er sehr schlau, aber sehr unmoralisch. Ja, und deswegen sehen wir auch, Hushai hat einen richtig schweren Job. Sein Auftrag ist ja, den Rat Ahitophels zunichte zu machen. Wir lesen aber gerade, der Rat von Ahitophel war so wie Gottes Rat. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also Hushai hat einen guten Job, dass er diesen Rat von diesem Gott Ahitophel irgendwie kaputt machen soll. Ahitophels Wort war Gesetz, aber Hushai macht das nachher ganz gut. Wir lesen ab Kapitel 17, Vers 1. Und Ahitophel sagte zu Absalom, lass mich doch 12.000 Mann auswählen und mich aufmachen und noch diese Nacht David nachjagen. Und ich werde über ihn kommen, solange er noch müde ist und schlaffe Hände hat und ihn in Schrecken versetzen. Dann wird das ganze Kriegsvolk, das bei ihm ist, fliehen und ich werde den König allein erschlagen. So werde ich das ganze Volk zu dir zurückbringen. So viel wie die Rückkehr der Gesamtheit bedeutet der Mann, den du suchst. Das ganze Volk wird Frieden haben. Und das Wort war recht in den Augen Absaloms und in den Augen aller Ältesten von Israel. Also ihr seht in der PowerPoint immer so Zwischenüberschriften. Ich werde die gar nicht groß kommentieren. Ihr seht dann immer, was dann so als nächstes kommt. Also wir sind jetzt gerade bei dem zweiten Rat von Ahitophel. Also Ahitophel hat eben einen guten Tipp gegeben für Absalom. Der wurde dann auch umgesetzt und ganz ungefragt bringt er einfach den nächsten Rat. Beim ersten Mal hat Absalom noch gefragt, jetzt bringt er einfach direkt einen weiteren Ratschlag für Absalom. Und diesmal geht es um den Krieg, um die Kriegstaktik. Er sagt, wir haben ja das Problem mit David, den wollen wir ja fertig machen, war übrigens der Berater von David, jetzt ist er bei Absalom. Und er sagt, sein Vorschlag ist der, er will mit 12.000 Mann losziehen hinter David her, weil er davon ausgeht, die sind gerade sehr müde, die sind vollkommen durch. Er will David dann ausschalten, bevor die sich sortieren können, Kräfte bündeln können, sich was überlegen können, direkt hinterher, kurzen Prozess, wenig Blutvergießen. Er sagt, ich kann ihn alleine umbringen, da müssen wir nicht noch die anderen töten, die kommen dann automatisch wieder zurück. Ruckzuck ist die Sache also erledigt. Und normalerweise machte Absalom immer sofort das, was Ahitophel gesagt hat. Ahitophel gibt einen Rat, Absalom macht das. normalerweise, und auch jetzt ist er erstmal richtig begeistert, doch diesmal war es anders. Denn es gibt ja noch einen neuen Berater, den Huschai, und da fällt Absalom etwas ein. Nämlich Vers 5, und Absalom sagte, ruf doch auch Huschai, den Akita, damit wir hören, was auch er zu sagen hat. Da kam Huschai zu Absalom, und Absalom sagte zu ihm, solch ein Wort hat Ahitophel geredet, sollen wir sein Wort ausführen? Wenn nicht, dann rede du. Da sagte Huschai zu Absalom, nicht gut ist der Rat, den Ahitophel diesmal gegeben hat. Und Huschai sagte weiter, du kennst ja selbst deinen Vater und seine Männer. Helden sind sie und voll erbitterten Mutes, wie eine Bärin auf dem Feld, der man die Jungen geraubt hat. Und dein Vater ist ein Kriegsmann. Er wird mit dem Volk keine Nachtruhe halten. Siehe, er hat sich jetzt in irgendeinem Loch oder sonst an einem Ort versteckt. Und es wird geschehen, wenn zu Anfang einige von ihnen fallen, also von Absaloms Armee, so wird jeder, der es hört, sagen, das Volk des Absalom Nachfolg hat eine Niederlage erlitten. Dann würde jeder, mag er auch ein tapferer Mann sein, dessen Herz wie ein Löwenherz ist, ganz sicher verzagen. Denn ganz Israel hat erkannt, dass sein Vater ein Held ist und die, die bei ihm sind, sind tapfere Männer. Vielmehr rate ich, ganz Israel soll sich zu dir versammeln. Von Dan bis Beersheba, so zahlreich wie der Sand, der im Meer ist, und du selber musst mit in den Kampf ziehen. Kommen wir dann zu ihm an einen der Orte, wo immer er sich auch befinden mag, so werden wir uns auf ihn niederlassen, wie der Tau auf den Erdboden fällt. Dann wird von ihm und von all den Männern, die bei ihm sind, auch nicht einer übrig bleiben. Und wenn er sich in eine Stadt zurückzieht, dann soll ganz Israel Seile an jene Stadt heranschaffen und wir schleppen sie ins Flusstal, bis dort auch nicht ein Steinchen von ihr gefunden wird. Da sagten Absalom und alle Männer von Israel, der Rat Huschais des Akidas ist besser als der Rat Ahitophels. Der Herr aber hatte es so angeordnet, um den guten Rat Ahitophels zunichte zu machen, damit der Herr das Unheil über Absalom brachte. Ja, der Huschai, der kann ziemlich gut reden, finde ich. Also habt ihr diese sprachlichen Bilder da bemerkt, so mit welcher Leidenschaft er da spricht? Da ist der Tau, der runterkommt und ein Löwenherz und kämpft wie eine Bärin, der die Jungen entrissen sind und so weiter. Also er hat hier ja eine sehr eloquente Rede hier auf den Tisch gelegt und kann die ganzen Männer hier um Absalom sogar überzeugen. Also er beginnt erst einmal damit, dass er den Rat von Ahitophel halt schlecht macht. Aber das macht er nicht so ungehobelt. Also er sagt nicht, oh, voll die Katastrophe, der Mann hat doch überhaupt keine Ahnung, weil dann fühlen die sich alle angegriffen und es ist nicht überzeugend. Er sagt, ja, Ahitophel ist ja ein schlauer Mensch, aber dieses Mal, sonst immer, aber dieses Mal hat er keinen guten Ratschlag gegeben. Und das lässt dann alle aufhorchen. Und dann fängt er halt an zu zeigen, wieso der Rat von Ahitophel diesmal eben schlecht war. Wir lesen sogar im Text, dass der Schreiber sagt, das war ein guter Ratschlag, aber trotzdem muss er eben halt schlecht gemacht werden, weil das eben schlecht für David wäre. Und Huschai sagt, ja, die Idee mit diesem schnellen Angriff ist nicht so gut. David, das ist eine Maschine, der macht keine Pause, der rennt durch mit seinen ganzen Soldaten, der hat sich eh irgendwo versteckt, den finden wir gar nicht. Und wenn wir dann noch ein paar Männer verlieren am Anfang, macht das die Runde und dann sinkt das die Moral und das wird ganz schlecht. Besser ist es, dann hat er erstmal den anderen Ratschlag schlecht gemacht und dann muss er natürlich einen Gegenvorschlag präsentieren, weil ohne Gegenvorschlag ist es natürlich auch nicht überzeugend. Und dann präsentiert er seinen Vorschlag und sagt, Leute, erstmal ganz ruhig, erstmal alle sammeln, von Dan bis Beersheba, alle Männer gucken, wen haben wir denn hier beisammen und dann ein Riesenheer aufstellen und dann in Ruhe rüberziehen und dann machen wir den fertig. Wir kommen dann wie der Tau auf den Boden herab, kommen wir über David. Also es ist so vollkommen umfassend und keine Chance, dem zu entrinnen. Wir werden uns einfach so über ihn kommen sozusagen. Und dann sagt er, mit dieser riesigen Armee hätte David dann eh keine Chance. Alle würden sterben, alle Soldaten würden eben tot sein. Durch diesen Rat verschafft er natürlich David Zeit. Ne? Wenn er sagt, wir erstmal warten, Armee sammeln und so weiter. In der Zeit kann David ja weiter fliehen und sich dann eben sammeln und sich vorbereiten auf die Schlacht, die dann kommen soll. Das war also die Intention von Huschai. Und überraschenderweise kommt der Vorschlag besser an als der von Ahitophel, obwohl Ahitophels Ratschlag eigentlich ja sehr sinnvoll war. Und sie wollen auf Huschai hören und nicht auf Ahitophel. Und dann kommt eine spannende Stelle, nämlich 17, Vers 14, da erzählt der Erzähler nicht mehr nur etwas und sagt, ja, dann ist das passiert, dann kam der und dann hat der den besiegt und so weiter, sondern er kommentiert die Ereignisse. Und das ist immer spannend, wenn er nicht nur etwas berichtet, sondern es auch bewertet. Und hier heißt es, warum wurde der Vorschlag angenommen, obwohl das eigentlich vollkommen unlogisch war und auch nie so vorgekommen ist. Der Herr aber hatte es so angeordnet, um den guten Rat Ahitophel zunichte machen, damit der Herr das Unheil über Absalom brachte. Das ist eine Bewertung der Ereignisse, warum das hier passiert ist. Also er nennt den Grund und er sagt, Gott hatte seine Finger im Spiel. Das ist normal nicht zu erklären, weil eigentlich war Ahitophels Rat besser und der hatte ein viel besseres Standing. Aber Gott hat seine Finger im Spiel, er führt es so bei Absalom, dass er auf einmal sagt, hey, lass doch mal Hushai fragen. Und nachdem Hushai dann seinen Vorschlag präsentiert, sagt er auch noch, ja, der ist richtig gut. Und alle anderen Berater sind auch begeistert, weil Gott es ihnen so ins Herz gegeben hat, damit David fliehen kann und Absaloms Verschwörung kaputt gemacht wird. Also Gott lenkt hier die Geschichte ganz aktiv. Er greift hier ein in die Geschichte, sodass es seinen Zielen entspricht. Das heißt, damit der Herr das Unheil über Absalom brachte. Gott war dagegen, David war der Eingesetzte, der gesalbte König und Absalom macht da einen auf Revolution. Gott ist natürlich dagegen und versucht das jetzt zu verhindern, indem er das in die Köpfe der Menschen einpflanzt, dass Hushais Vorschlag viel besser sei als der von Ahitophel. Also ganz spannend, Gott wird hier ganz bewusst, ja sehr direkt aktiv. Und dann lesen wir ab Vers 15, und Hushai sagte zu den Priestern Zadok und Abiatar, die sind ja da geblieben, weil David es ihnen gesagt hatte. So und so hat Ahitophel dem Absalom und den Ältesten von Israel geraten. Und so habe ich selbst geraten. So sendet nun eilends hin und berichtet David und sagt, übernachte nicht diese Nacht bei den Übergängen in der Wüste, sondern geh auf jeden Fall hinüber, damit nicht der König und das ganze Kriegsvolk, das bei ihm ist, verschlungen wird. Jonathan aber und Ahimas, das sind die beiden Söhne von Zadok und Abiatar, dieser Priester, die standen bei En-Rogel. Und als die Magd hinging und ihnen berichtete, da gingen sie ihrerseits hin und berichteten dem König David, denn sie durften sich nicht sehen lassen und vermieden es darum, in die Stadt zu kommen. Ein junger Mann aber sah sie und berichtete es Absalom. Da gingen die beiden eilends fort und kamen in das Haus eines Mannes in Bahurim. Der hatte einen Brunnen in seinem Hof, dort stiegen sie hinein. Da nahm die Frau eine Decke und breitete sie über die Brunnenöffnung und streute Getreidekörner darüber aus, sodass man nichts erkennen konnte. Und die Knechte Absaloms kamen zu der Frau ins Haus und sagten, wo sind Ahimas und Jonathan? Da sagte die Frau zu ihnen, sie sind von hier zum Wasser weitergegangen. Da suchten sie dort, aber sie fanden sie nicht und kehrten nach Jerusalem zurück. Und es geschah, nachdem sie weggegangen waren, stiegen die beiden aus dem Brunnen herauf und gingen hin und berichteten dem König David. Und sie sagten zu David, macht euch auf und geht eilends über das Wasser, denn so hat Ahitophel gegen euch geraten. Da machte sich David auf und das ganze Volk, das bei ihm war, und sie gingen über den Jordan. Bis der Morgen hell wurde, fehlt auch nicht einer, der nicht über den Jordan gegangen wäre. Als aber Ahitophel sah, dass sein Rat nicht ausgeführt worden war, sattelte er den Esel, machte sich auf und ging in sein Haus, in seine Stadt. Er bestellte sein Haus und er hängte sich. Und er starb und wurde im Grab seines Vaters begraben. Also Hushai hat tatsächlich geschafft, den Rat von Ahitophel zunichte zu machen. Er hat Absalom manipuliert, könnte man sagen, mit Gottes Hilfe. Jetzt muss er aber David informieren und Smartphone, WhatsApp und so gab es eben noch nicht. Jetzt die Frage, wie kommt die Botschaft von Hushai zu David? Und das ist gar nicht so einfach, vor allem wenn es geheim bleiben muss. Also so eine verschlüsselte, wie heißt das, diese verschlüsselte Nachricht musste dann halt in Präsenz dann irgendwie durchgeführt werden. Und die haben da ein interessantes Spionagesystem aufgebaut. Also der Plan ist so, Hushai hat die Idee, er gibt es den Priestern Zadok und Abiatar, die berichten das einer Magd, die geht zu deren Söhnen Jonathan und Ahimas und Jonathan und Ahimas gehen zu David. Also es ist wie stille Post, so einmal rum geht das und dann am Ende hofft man, dass das irgendwie das Richtige ist. Also das war ein kompliziertes Unterfangen das auch sogar, ja, wir haben es gerade gelesen, fast schief gegangen wäre. Ne? Da hat jemand gesehen, wie da die Magd zu den beiden Jungen gegangen ist und hat da was rausgefunden und auch natürlich auch Absalom informiert. Genau, also die beiden werden also entdeckt, verstecken sich dann aber rechtzeitig in dem Brunnen. Da ist dann die Frau, die schickt dann die Leute von Absalom in die falsche Richtung und so können die dann aus dem Brunnen wieder rauskommen und können da weitermachen. Das erinnert ein bisschen an die Geschichte aus Josua, wo Rahab dann die beiden Kundschafter da versteckt auf dem Dach und die Leute dann kommen und fragen, na, wo sind sie denn? Und die sagt, die sind schon weg. Also sehr, sehr ähnlich aufgebaut hier. Ja, also die können dann tatsächlich fliehen und dann zu David gehen und ihm alles mitteilen. Und David reagiert natürlich dementsprechend. Er überquert dann den Jordan, er wartet nicht, sondern er versucht so weit wie möglich zu verschwinden, bis dann alle die ganze Nacht über den Jordan gegangen sind. Und das heißt, kein einziger musste zurückbleiben. Alle haben es also geschafft. David konnte rechtzeitig fliehen. Der Plan Ahitophels konnte tatsächlich zunichte gemacht werden. Also die Pläne von Absalom, von Ahitophel wurden durchkreuzt von Hushai, aber Gott hatte da natürlich seine Finger im Spiel. Und jetzt in Vers 23 wird es dann dramatisch. Der Ahitophel, der kluge Berater von David früher und jetzt von Absalom, wird nicht gehört. Das kannte er nicht. Normalerweise war es, er sagt etwas und der König macht das. Er hatte so ein gutes Ansehen bei denen. Und er hat auch diesmal einen guten Vorschlag, aber der wird abgelehnt. Und Ahitophel kann offensichtlich nicht damit umgehen. Die Schmach wahrscheinlich ist zu groß, vielleicht ist sein Ruf etwas ramponiert. So der große Ahitophel hat mal keinen guten Vorschlag gegeben und er hat irgendwie seinen Ruf irgendwie zu verlieren. Vielleicht ist er an seinem Stolz gekränkt, vielleicht sieht er aber auch schon wieder weiter. Wir wissen ja, Ahitophel war sehr schlau. Vielleicht sieht er weiter und weiß, was passieren wird. Er konnte das wahrscheinlich einordnen, dass Hushais Vorschlag eigentlich ein Rieseneigentor ist und er hat vielleicht spekuliert oder vermutet, das geht wahrscheinlich ganz schön nach hinten los. Und bald ist hier David wieder der König und ich bin dann der Verräterberater, dann wird er mich wahrscheinlich umbringen. Vermutlich hat er auch schon so weit gedacht und kommt hier seinem möglichen Tod irgendwann zuvor. Vielleicht war es aber auch eine Mischung aus beidem, also dieses gekränkten Stolz und dann weiser Voraussicht, was könnte bald passieren. Er war auch schon sehr alt, er war der Großvater von Bathseba, also schon ein älterer Mann, vielleicht war er dann tatsächlich lebensmüde. Und dann wird es ganz interessant beschrieben, er kehrt in seine Heimatstadt zurück, in seine Stadt. Das heißt, er klärt noch die letzten Dinge mit seiner Familie in seinem Haus. Ich weiß nicht genau, was er dort gemacht hat, irgendwie Versorgung oder ja, wie es dann weitergeht, ein Abschiedsbrief, keine Ahnung, was er da gemacht hat. Er klärt auf jeden Fall diese Dinge und er hängt sich dann. Also es wirkt alles sehr, sehr strukturiert. Er wirkt klar bei Sinnen. Er weiß, was er tut, das ist keine Affekthandlung, sondern er hat sich genau bewusst überlegt, was er da macht und sehr alles geplant und durchdacht. Und er bringt sich dann um, er begeht Suizid. An dieser Stelle möchte ich mal 2, 3 Sätze zum Thema Suizid, zum Thema Selbstmord loswerden. Das wäre natürlich mal ein Thema für einen kompletten Abend, darüber mal gründlich mal nachzudenken, wie man das von der Schrift her auch bewerten kann. Aber ich möchte, weil wir hier gerade auch einen Selbstmord hatten im Text und auch schon gar nicht so lange her, auch schon mal vorher im Text, will ich einfach ein paar kurze Sätze dazu sagen. Also wie man das einordnen kann. Also in der Bibel finden wir mehrere Selbstmorde. Da gibt es auch unterschiedliche Zählweisen, je nachdem, was jetzt als Selbstmord gezählt oder gewertet wird. Aber die meisten sind sich eigentlich einig, dass bei Simson Selbstmord war. Manche sprechen da auch von Selbstaufopferung oder so, weil er nicht das Ziel hatte, sich unbedingt umzubringen, sondern hat es einfach billig in den Kauf genommen und hat dann das ganze Haus dann zum Einstürzen gebracht und sich selbst natürlich auch umgebracht. Aber man kann es schon als Selbstmord werten. Dann bei Saul ist es natürlich und sein Waffenträger offensichtlich, da ist es ganz klar. Ahitophel, den haben wir hier, 2. Samuel 17. Dann Simri. Der war König für eine Woche, er hat auch eine Verschwörung angezettelt, hat den vorherigen König umgebracht. Die Leute haben es immer mitbekommen und wollten ihn dann an den Kragen. Er hat das realisiert und hat einfach das Haus, in dem er war, abgefackelt und ist dann auch gestorben. Also ein König, der sich umgebracht hat. Und dann im Neuen Testament natürlich ganz prominent Judas, Matthäus 27, der Jünger von Jesus, der sich auch erhängt, also sehr auch ähnlich beschrieben wie hier bei Ahitophel. Also mindestens haben wir diese 5 Selbstmorde in der Bibel niedergeschrieben. Dann gibt es aber noch Personen, die Selbstmordgedanken haben, die es da nicht umsetzen. Und das ist ganz interessant, wer sich alles in dieser Liste findet. Die ist jetzt nicht komplett, aber exemplarisch will ich da mal Hiob nennen, der große, schwere Selbstmordgedanken hatte. Elia, der einer der größten Propheten des Alten Testaments. Jeremia, auch einer der größten Propheten. Jona und dann im Neuen Testament der Kerkermeister in Philippi. Nach dem Erdbeben, alle Gefangenen sind weg und er will sich das ins Schwert stürzen, aber Paulus kann ihn dann davor noch bewahren. Also wir merken, es gibt einige Leute, die sich in der Bibel tatsächlich selbst umgebracht haben und es gibt auch noch weitere Personen, die mit dem Gedanken gespielt haben und sich selber umbringen wollten, es aber nicht getan haben. Die Texte, die Bibeltexte, bewerten die Handlungen meist nicht. Da steht da nicht direkt danach und das ist eine schlimme Sünde vor dem Herrn. Das finden wir nicht. Aber wir wissen auch gesamtbiblisch, auch aus anderen Texten, dass Selbstmord eine Sünde ist, weil Gott der Herr über Leben und Tod ist. Gott liebt das Leben, er will das Leben jedes einzelnen Menschen und Gott ist der souveräne Herrscher darüber. Und der Mensch ist nicht befugt, das Leben von anderen Menschen zu beenden, auch nicht sein eigenes Leben zu beenden. Also Selbstmord ist von der Bibel her Sünde. Aber da muss man auch aufpassen, wie man das dann genau formuliert. In der katholischen Kirche zum Beispiel ist Selbstmord eine der schlimmsten Sünden. Also es ist gleichbedeutend mit dem Heilsverlust. Also jeder, der sich selbst tötet, kommt nicht in den Himmel. Und da müssen wir sagen, Vorsicht. Woher nimmt man so etwas? Das finden wir in der Bibel nicht. Also Selbstmord ist nicht automatisch gleichzusetzen mit dem Heilsverlust, dass man sein Seelenheil verliert, weil nicht eine einzelne Sünde, egal was man getan hat, mir mein Heil wegreißen kann. Also da müssen wir sehr vorsichtig sein, da darf man nicht so weit gehen und sagen, jemand hat Selbstmord begangen, der kommt jetzt nicht in den Himmel. Das wird in der katholischen Kirche gelehrt, das wird in anderen Gruppierungen vielleicht gelernt, aber das ist nicht das, was die Bibel sagt. Und wir als Gemeinde, als Gläubige, wir haben auch einen Auftrag dabei. Und zwar, wir müssen Menschen helfen, die in solchen Situationen sind. Und ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, auch in unseren Kreisen gibt es Leute, die diese Gedanken mit sich tragen. Die einfach denken, mein Leben ist so kaputt, durch Krankheit, durch was auch immer, die keine Freude mehr haben am Leben und die einfach am Ende sind. Diese Geschwister haben wir auch unter uns. Und unser Job ist es, diesen Leuten beizustehen. Also die brauchen professionelle Hilfe, Seelsorger, vielleicht auch Hilfe von einer Klinik und so weiter. Aber wir müssen ihnen helfen und sie nicht verurteilen und irgendwie schlecht über sie reden, sondern ganz konkret Hilfestellung geben und für sie beten. Das waren jetzt einfach nur mal kurz ein paar Pflöcke eingeschlagen zum Thema Selbstmord, weil Ahitophel hier Selbstmord begangen hat und ich das also sinnvoll fand, ein paar Hilfestellungen dabei zu geben. Ja, dann gibt es noch so am Ende von Kapitel 17 so ein paar letzte Informationen, wer da wo gelagert hat und so weiter. Und dann kommen wir zum zweiten Punkt, Krieg gewonnen. Ich merke gerade, dass die Zeit uns wegläuft, ich werde also nicht mehr alles lesen. Auf jeden Fall kommt es jetzt zum Showdown. Es läuft alles auf den Krieg zu zwischen David und Absalom, auf einen Bürgerkrieg, ne? Vater gegen Sohn, das Familiendrama. Und das hat Konsequenzen, Auswirkungen für das ganze Land. Weil Vater und Sohn da nicht miteinander können, muss das ganze Land da kämpfen und Tausende werden gleich sterben, wie wir sehen werden. Und David will eigentlich mitkämpfen. Er teilt seine Armee in 3 Teile. Joab, ne, sein Heerführer, Abishai, das ist der Bruder von Joab, und Ittai. Die kriegen also alle einen Teil der Armee. David will mitkämpfen, das Volk sagt, nee, bleib hier, nicht, dass du noch stirbst. Und David sagt, okay, dann bleibe ich eben zu Hause. Und dann in Vers 5 kommt noch ein letzter Befehl Davids. Bevor es in die Schlacht losgeht, hat David einen Befehl. Man denkt jetzt, er sagt bestimmt, haut den Gegner weg oder holt uns den Sieg. David sagt, verschont meinen Sohn Absalom. Ich weiß auch nicht genau, wie das gehen soll. Also man soll gegen Absalom kämpfen, aber ihn nicht töten. Also ihn irgendwie besiegen, aber ihn nicht töten. Also ein komplizierter Auftrag. Und der Text erwähnt auch noch, dass das ganze Volk das mitbekommen hat. Also alle haben das gehört, dass David hier den letzten wichtigen Auftrag gibt. Absalom muss verschont werden. Das wird ihm dann später noch zum großen Problem. Und dann heißt es im Vers 6, und das Kriegsvolk zog aus ins Feld Israel entgegen. Und der Kampf entspann sich im Wald Ephraim. Dort wurde das Kriegsvolk Israels von den Knechten Davids geschlagen. Und die Niederlage war dort groß an jedem Tag. 20.000 Mann. Der Kampf breitete sich dort aus über das ganze Land. Und der Wald fraß mehr vom Volk, als das Schwert gefressen hatte an jenem Tag. Ja, also es kommt hier zum Kampf zwischen den beiden Armeen. Und 20.000 Soldaten sterben. Ich vermute, dass das auf die Armee von Absalom bezogen ist, diese Zahl. David hatte wahrscheinlich auch Verluste. Und heißt es, dass die meisten sogar im Wald gestorben sind, ohne dass da jemand ein Schwert da irgendwie reingerammt hat. Werden wir auch gleich sehen, dass es Absalom auch zum Verhängnis geworden ist. Denn Absalom reitet auf einem Maultier, das sehen wir dann ab Vers 9 bis 18. Ein Maultier ist ja eine Kreuzung aus Esel und Pferd und ein gutes Rentier auch im Krieg gewesen. Und es heißt dann, sein Kopf verfängt sich in den Bäumen. Ja, wenn ihr jetzt an eure Kinderstundenzeit oder in die Kinderbibel zurückdenkt, dann habt ihr vermutlich all das Bild vor Augen, dass Absalom dort mit seinen Haaren drinsteckt. Ne? Absalom, weil es wird ja auch ein paar Kapitel vorher erwähnt, er hatte so eine riesen Mähne, die war irgendwie fürchterlich schwer. Und man vermutet dann, dass er mit seinen Haaren da hängen geblieben ist. Der Text sagt es gar nicht. Er sagt was anderes. Er sagt nämlich in irgendeinem Vers, dass Absaloms Kopf sich da verfangen hat. Also, oder genau, also dass er vielleicht auch mit dem Hals da irgendwo hängen geblieben ist. Also, wie dem auch sei, es muss nicht unbedingt an den Haaren herbeigezogen sein. Es kann auch irgendwie, also wahrscheinlich ist er einfach mit dem Kopf hängen geblieben. Also Absalom hängt dann, wie der Text sagt, zwischen Himmel und Erde. Sein Maultier rennt weiter, Absalom hängt mit dem Kopf im Baum und kann nicht raus. Also eine sehr ungünstige Situation, das spricht sich dann schnell rum. Einer sieht's, holt Joab dazu und Joab sagt, warum lebt er noch? Warum hast du den noch nicht umgebracht. Wir erinnern uns, was Davids Befehl gerade eben gewesen ist. Und der Knecht erklärt ihm das dann, ja, ich bringe doch nicht den Sohn des Königs um, hat er doch gerade gesagt, selbst wenn man mir dafür einen Haufen Geld gibt, das mache ich nicht. Und Absalom sagt dann einfach so, boah, ich habe jetzt keine Lust mehr mit dir zu diskutieren. Und er nimmt drei Speere und rammt sie kurzerhand in Absaloms Herz. Also Absalom hängt dort, der Sohn des Königs, und er haut ihm dann ja diese Speere da in den Leib. Geht nochmal auf Nummer sicher, holen Absalom da irgendwie runter und mit 10 Mann verprügeln sie den so lange, bis er dann wirklich tot ist. Also Absalom ist dann tot. Er wird dann auch nicht gerade ehrenvoll begraben, wird einfach irgendwie ein Loch geschmissen und Steine drüber gekippt. Ob das jetzt zu Davids Befehl passt mit der schonenden Behandlung, weiß ich nicht, das muss jetzt jeder für sich selbst beurteilen. Und dann sagt Absalom, Krieg ist vorbei, er bläst das Horn, müssen ja nicht weiterkämpfen, Absalom ist ja tot, das Ziel ist erreicht, wir brauchen jetzt nicht noch weitere Opfer. Und ja, der Krieg ist dann tatsächlich vorbei. Also aus Sicht von David, wo wir das Ganze natürlich betrachten, der Krieg ist gewonnen. Also erstmal die Pläne durchkreuzt durch Hushai und jetzt den Krieg auch gewonnen. Das ist der Punkt 2. Und jetzt zum Schluss noch der dritte Punkt, Sohn betrauert. Also Pläne durchkreuzt, Krieg gewonnen und jetzt Sohn betrauert. Kapitel 18 ab Vers 19 bis 19 Vers 9. Das ist am Anfang auch ein bisschen skurril. Also Absalom ist tot, der Krieg ist gewonnen und jetzt muss ja wieder jemand diese Freudenbotschaft ja David überbringen. Wer macht das? Ahimaaz, das ist einer der Söhne der Priester, der einer der Spitze war. Er sagt, ich will laufen. Ich will zu David laufen, die gute Botschaft verkünden. Die waren ungefähr 5 Kilometer. Ich will das machen. Joab sagt, nee, du bist nicht der Richtige dafür. Vielleicht, weil er wusste, wie David mit Leuten umgeht, die zu ihm kommen und sagen, der und der ist gestorben. Na, ihr erinnert euch hoffentlich, derjenige, der gesagt hat, ich habe Saul umgebracht, der wurde von David umgebracht. Derjenige, der war es glaube ich bei Ish-Boshet, ne, der das gesagt hatte, der wurde auch umgebracht. Die wollten sich aber David einschleimen, ich habe ihn umgebracht. Und David sagt, ja, du hast den Gesalbten umgebracht, dann musst du jetzt auch sterben. Vermutlich wusste, also Joab wusste das, wie David mit solchen Boten umgeht, die da so eine schlechte Botschaft überbringen. Und er sagt, nee, diesen jungen Burschen, den Sohn vom Priester, nee, der soll das nicht machen. Dann schickt er lieber einen anderen, einen Kuschiten, das ist einer aus Nordafrika, irgendein unbekannter Bote. Er sagt, ja, soll der das doch sagen, wenn der hops geht, ist nicht so schlimm, wie wenn das Ahimas trifft. Also er sagt, nee, Ahimas, du machst das nicht. Dann läuft der Kuschit sofort los und Ahimas sagt, nein, ich will das aber unbedingt machen. Und irgendwann sagt Joab, Mann, dann mach es doch einfach. Und er läuft los, nimmt irgendwie eine Abkürzung und ist auch am Rennen zu David und überholt den Kuschiten und ist vor David da. David sieht dann diese Boten von Weitem und spekuliert dann, einer oder zwei und welche Botschaft könnte das sein und so. Rätseln da, ob das jetzt gut oder schlecht ist, was jetzt kommt. Auf jeden Fall kommt dann, genau, du kannst einmal weiterklicken, den nächsten auch nochmal und den anderen auch, glaube ich. Auf jeden Fall kommt dann Ahimas an und berichtet dann und sagt, ja, Krieg ist gewonnen, können uns ja alle freuen sozusagen. Und was fragt David? Die einzige Frage, die David stellt, was ist mit Absalom? Geht es meinem Sohn Absalom gut? Er fragt nicht, wie viele Menschen haben wir verloren? Wie knapp war es? Wie lange hat es gedauert? Wie ist es ausgegangen? Und so weiter. Interessiert ihn alles überhaupt nicht. Er fragt nur, was ist mit Absalom? Lebt er noch? Und dann ist, glaube ich, Ahimas das Herz in die Hose gerutscht. Also, er sagt dann irgendetwas, sowas wie, ja, da war großes Getümmel, da wurde viel geredet, aber was dabei rumgekommen ist, weiß ich auch nicht. Also, was mit Absalom ist, weiß ich nicht. Ist natürlich eine Lüge, weil Joab ihm direkt vorher gesagt hat, dass Absalom tot ist und das eben keine Freudenbotschaft ist und er deswegen nicht zu David laufen soll. Also er wusste es eindeutig, aber er sagt da irgendwie irgendwas Allgemeines und weiß ich nicht. David merkt es, der hat keine Ahnung, worum es geht und interessiert sich auch nicht mehr weiter für ihn. Da kommt der Kuschit. Und er fragt ihn das Gleiche nochmal und er erzählt wieder die gleiche Story und auch dann fragt er wieder nur eine Sache, was ist mit Absalom? Und auch der Kuschit antwortet ein bisschen durch die Blume, aber es wird klar, Absalom ist tot. Er sagt, jedem deiner Feinde soll es so gehen wie deinem Sohn Absalom. Also jeder Feind soll natürlich tot sein. Weiß dann also, Absalom ist auch tot. Und dann im Vers Kapitel 19 lesen wir dann davon, dass wie David da reagiert, ab Vers 1. Da schrak der König zusammen und er stieg hinauf ins Obergemach des Torgebäudes und weinte. Und so rief er im Gehen, mein Sohn Absalom, mein Sohn Absalom, wäre ich doch an deiner Stelle gestorben, Absalom, mein Sohn, mein Sohn. Und es wurde Joab berichtet, siehe, der König weint und trauert um Absalom. So wurde der Sieg an diesem Tag zur Trauer für das ganze Kriegsvolk, denn das Volk hatte an jenem Tag gehört, der König grämt sich wegen seines Sohnes. Da stahl sich das Kriegsvolk an jenem Tag davon, um in die Stadt zu kommen, wie sich Kriegsvolk davon stiehlt, das sich schämt, weil es im Kampf geflohen ist. Und der König hatte sein Gesicht verhüllt und der König schrie mit lauter Stimme, mein Sohn Absalom, Absalom, mein Sohn, mein Sohn. David reagiert hier wie vom Blitz getroffen, also er zuckt förmlich zusammen. Das heißt, der König schrak zusammen, also er ist vollkommen elektrisiert, also wie vom Blitz getroffen. Und er verschwindet sofort, er zieht sich zurück und beginnt an zu weinen. Er ist total verzweifelt, das wird ja an seinen wiederholten Ausrufen deutlich. Er schreit ja eigentlich nichts anderes als mein Sohn Absalom und das die ganze Zeit. Mehrfach wird es immer wieder im Text erwähnt. Und dann sagt er sogar, ich wäre lieber tot anstelle von Absalom. Und seine Diener bekommen das Ganze mit, ja, weil er die ganze Zeit rumschreit, und teilen es dann Joab mit. Und der Erzähler kommentiert hier wieder an der Stelle, bewertet das und er sagt, durch dieses Verhalten von David hat er aus einem Tag des Sieges einen Tag der Trauer gemacht. Eigentlich hat die Armee gewonnen, aber David hat eine Niederlage daraus gemacht. Und die Soldaten kriegen das natürlich mit, ihr König schreit und weint und ist verzweifelt Und sie denken, ja toll, wir haben etwas Schlimmes gemacht. Und sie schämen sich und sie stehlen sich davon, verstecken sich irgendwo, so wie die Soldaten nach Hause kommen, die abgehauen sind, die desertiert sind, weil sie zu feige waren. Genau so, ja, beschämt kommen sie nach Hause, anstatt mit Freuden empfangen zu werden. Und Joab kann sich das Ganze nicht mit ansehen. Wir lesen die letzten Verse 6 bis 9. Da ging Joab zum König ins Haus hinein und sagte: Du hast heute das Gesicht all deiner Knechte schamrot gemacht, die heute dein Leben gerettet haben, das Leben deiner Söhne und deiner Töchter und das Leben deiner Frauen und das Leben deiner Nebenfrauen, indem du liebst, die dich hassen, und hasst, die dich lieben. Denn du hast heute bekundet, dass dir Oberste und Knechte nichts sind. Ja, heute erkenne ich, wenn Absalom am Leben wäre, wir alle heute aber tot, das wäre dann recht gewesen in deinen Augen. Nun aber mache dich auf, geh hinaus und rede zu dem Herzen deiner Knechte. Denn bei dem Herrn schwöre ich dir, wenn du nicht hinausgehst, dann wird diese Nacht nicht ein Mann bei dir bleiben. Und das wäre schlimmer für dich als all das Schlimme, das über dich gekommen ist, von deiner Jugend an bis jetzt. Da erhob sich der König und setzte sich ins Tor. Und man berichtete dem ganzen Kriegsvolk: Siehe, der König sitzt im Tor. Da kam das Kriegsvolk vor den König. Ja, Joab geht zu David, er ist richtig wütend und sagt ihm knallhart die Meinung ins Gesicht. Er sagt: Die Leute, die Soldaten haben ihr Leben riskiert für dich und sie haben den Krieg gewonnen und sie werden behandelt wie Versager. Und das ist in Joabs Augen ein Riesenskandal. Und er bringt es rhetorisch sehr gut auf den Punkt und er sagt: David, du liebst deine Feinde, die du eigentlich hassen solltest, und du hast deine eigenen Leute, die du eigentlich lieben solltest. Und in Joabs Augen ist Davids Verhalten eine riesen Unverschämtheit. Und er sagt sogar: David, für dich wäre es lieber, dass Absalom lebend ist und wir alle tot. Das wäre dir angenehmer als andersrum. Eine harte Kritik, die er hier ja mutig dem König vorbringt, aber auch viel Wahrheit dort weitergibt. Und dann hat Joab noch eine klare Handlungsempfehlung: David, aufhören mit Weinen und mit Schreien. Wenn du nicht die Leute verlieren willst und wenn du so weitermachst, sind morgen alle weg, dann musst du rausgehen und dich bedanken bei den Leuten. Geh raus, sonst sind sie bald alle weg. So tritt ein Leiter nicht auf. Und David hört hier auf seinen Verteidigungsminister, auf Joab, setzt sich ins Tor, das Volk kommt zusammen. Und vermutlich hat sich David dort dann bedankt oder hat eine Rede gehalten. Es wird dann nicht mehr genau berichtet, aber davon ist dann auszugehen. Der ganze Spuk ist vorbei, die Revolution zurückgeschlagen, aber wir haben ein riesiges Familiendrama im Königshaus. Was machen wir jetzt mit diesem Text? Ich habe uns ganz kurz einfach ein paar Lehren aufgeschrieben, die ich euch jetzt mitgeben möchte, was wir so an aus dem Text ziehen können. Erstens, was Gott voraussagt, das trifft immer ein. Also Gott hat durch Nathan etwas verheißen, eine Strafe angekündigt und wortwörtlich wurde das erfüllt. Also es trifft ein. Und da kannst du dir sicher sein, Gott steht zu seinem Wort. Zweitens, Gott kann aussichtslose Situationen so verändern, dass sie seinen Zielen dienen. Es war eigentlich vollkommen unlogisch und unmöglich, dass Ahitophels Rat, der auch noch sehr gut war, nicht angenommen wird. Also aus menschlicher Perspektive würde man sich fragen, ja, wie soll das denn gehen? Was soll denn Gott denn da machen? Es ist doch vollkommen unmöglich. Aber Gott, wenn er das möchte, kann die unmöglichsten Situationen so wenden, kann Menschen so wenden und ihnen etwas ins Herz geben, dass die Entscheidung, die getroffen wird, umgedreht wird. Das heißt, wenn wir denken, wir haben beim Amt oder irgendwo etwas zu beantragen und beten dafür, dass Gott ja das so führt, dass es in unserem Sinne ist und Gott da unser Gebet erhört, Gott kann das lenken. Auch wenn wir denken, boah, dieser Beamte, der ist so gegen uns, das wird nie was. Oder die Bank, die wird nie mir das genehmigen oder was auch immer. Oder der Arbeitgeber, der wird mich nie annehmen. Wenn es in Gottes Willen ist, dann kann Gott jeden Menschen irgendwie dazu bringen, dass er in seinem Willen handelt. Und genauso dreht Gott das hier, setzt das ins Herz von Absalom und seinen Beratern, dass alles so läuft, dass es Gottes Zielen entspricht. Also Gott kann das Unmögliche wahrmachen. Drittens, man sollte genau prüfen, auf wessen Rat man hört. Das ist jetzt eine ganz lebenspraktische Weisheit, ne? Also überleg dir gut, auf wen du hörst. Ne? Die hatten da auch diesen Ahitophel, den man so verehrt hat, als ob er fast Gott wäre. Also vollkommen übertrieben. Aber dann auch zu überlegen, ist das gut, was die Leute mir raten? Sind die für mich oder sind die vielleicht gegen mich? Also man sollte schon aufpassen im Leben, wem man vertraut und wer einem dort Tipps gibt fürs Leben. Da ist ja das Buch der Sprüche, sagt das ja auch ganz oft. So, pass auf, ne, wem du da zuhörst. Also man sollte am besten auf geistlich gesinnte Leute hören, die das Wort Gottes kennen und dann auch dementsprechend gute Tipps weitergeben können. Viertens, Selbstmord ist nur scheinbar ein Ausweg aus einer schwierigen Situation und Sünde vor Gott. Ja, man denkt halt in diesen Situationen oft aufgrund von schweren Krankheiten, dass Suizid ein Ausweg wäre, das Leid irgendwie zu beenden. Aber letzten Endes führt es auch noch zu weiterem Leid, auch gerade bei den Hinterbliebenen. Und Selbstmord, Suizid ist Sünde vor Gott. Fünftens, Sünde hat immer verheerende Konsequenzen, unter denen unter Umständen auch andere leiden müssen. Das ist auf David und seine Sünde bezogen. Er hat gesündigt und dadurch sind so viele Menschen in Mitleidenschaft gezogen worden. Und letzten Endes diese ganze Verschwörung, alles, was wir gerade gelesen haben, ab Kapitel 13 mit Absalom, all das ist auch aufgrund von Davids Sünde entstanden. Und andere Menschen sind gestorben, weil David da vorher gesündigt hat. Also mit Sünde zu spielen ist keine gute Idee, weil es immer schlimme Auswirkungen hat. Für uns, aber auch für die Mitmenschen, mit denen wir halt leben und die uns auch ja, viel bedeuten. Sechstens, eine zu nachsichtige Erziehung kann rebellierende Kinder hervorbringen. Das ist leider auch eine Schwäche von David. Das lesen wir auch immer wieder, dass er viel zu nachsichtig war. An manchen Stellen heißt es, dass seine Söhne großes Unrecht getan haben. Und das heißt, David war zornig und er machte nichts. Er hat es einfach durchgehen lassen. Er wollte keinen Streit, keinen Stress mit seinen Kindern haben, anstatt klare Worte dort weiterzugeben und ja klar mit seinen Söhnen auch dann zu sprechen. Und das sehen wir auch bei Absalom. Er war da viel zu blauäugig, viel zu naiv und viel zu nachsichtig. Und das kann auch dazu führen, dass die Kinder dann ja denken, sie können alles machen und dann vollkommen rebellieren und ausbrechen. Also da ist David als Vater leider kein gutes Vorbild gewesen. Und siebtens und letztens, wenn ein Leiter will, dass seine Leute ihm folgen, dann muss er ihnen mit Dankbarkeit und Respekt begegnen. Das hat David leider ein bisschen spät verstanden, nachdem Joab ihm ein bisschen auf die Sprünge geholfen hat, aber das ist ein wichtiges Prinzip. Wenn Leute mir folgen sollen, dann muss ich sie mit Respekt begegnen, mit Ehrerbietung behandeln. Und wenn sie etwas Gutes getan haben, muss man sie dafür loben und ihnen dafür Dank entgegenbringen. Weil ansonsten werden die sich irgendwann denken, warum machen wir das hier, was soll das? Und sich irgendwie innerlich verabschieden und vielleicht auch irgendwann komplett verabschieden. Also da musste David auch seine Lektion lernen. Okay. Das war soweit zum Text. Vielleicht noch einmal ganz kurz die Möglichkeit, auch wenn wir schon ein bisschen drüber sind, vielleicht die Möglichkeit, dass ihr euch noch kurz äußert, wenn ihr eine Frage habt oder eine Anmerkung oder etwas anders seht oder so, könnt ihr das gerne noch einmal anmerken. Diese kurze Zeit wollen wir uns auch noch gerne nehmen.